feiern und loben, das ist die richtige Einstimmung zu diesem Thema, gefeiert. Stell dir vor, du bekommst auf dem Handy eine Nachricht, die so aussieht. Na, die sieht nicht gut aus. Irgendwie hat es die nicht so richtig auf die Folie geschafft, die sie vorher auf dem Bildschirm zu sehen war. Also ihr müsst euch vorstellen, da sind jetzt lauter schöne kleine Bildchen drauf von freundlichen Leuten und Herzchen und lecker essen und lecker trinken und Tanz, Musik, Noten und lauter freundliche Leute. Eine Einladung zum Fest. Wie würdet ihr antworten? So? Mal gucken, ob die Antwort besser zu sehen ist. Oh, nicht viel. Schade. Hurra, ja, nix wie hin, der Sekt ist schon kaltgestellt. Oder eher so. Oh nee, bleib mir weg mit dem blöden Fest. Eigentlich feiern wir gerne. Und ich habe so gedacht beim Vorbereiten, wir kommen als Gemeinde aus dem Feiern gar nicht so raus. Es ist gerade mal 6 Wochen her, da haben wir im Freibad am Taufbecken gestanden und miteinander Taufe gefeiert. Ein großes Fest, wunderschön, mit ganz vielen Menschen dort in Pattensen. Und es war eine ganz große Freude, sich auch nach so langer Zeit mal mit so vielen Menschen wieder zu sehen. In ein paar Wochen wird der Kids Club sein Jubiläum feiern und den Einzug in die neuen Räumlichkeiten. Wieder ein Fest, auf das wir uns freuen können. Und gestern wurde auch gefeiert. 4 Jahre Austausch. Im ersten Teil steinig, das war beabsichtigt am Brelinger Berg. Dass es etwas nass war, war nicht beabsichtigt, aber wir haben es überstanden. Und im zweiten Teil dann aber wirklich mit allem, was zu einem richtigen Fest dazugehört. Leckeres Essen, schöne Deko, Musik, Tanz und vor allen Dingen ganz viele liebe Menschen und so unterschiedliche Menschen. Das war ein echtes Fest. Dankeschön. Wen hast du gerne dabei, wenn du feierst? Deine Freunde? Irgendwelche Menschen, die dir nahestehen? Welche, die ganz anders sind auch als du oder das vielleicht dann doch lieber nicht? Um diese Frage, wer soll dabei sein, wer darf dabei sein, wer ist hier richtig, wer ist die richtige Gesellschaft, um diese Frage geht es in dem Kapitel, um das es heute geht. Nicht nur ein Gleichnis, sondern noch mehr. Ich lese aus Lukas 15 die ersten Verse. Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da sind welche, die Pharisäer, die haben klare Vorstellungen. Wer gehört zu Gott und wer gehört nicht zu Gott? Wer soll und darf dabei sein? Und wer ist schlechte Gesellschaft? Wen möchte man lieber nicht dabei haben? Und es passt ihnen überhaupt nicht, dass ausgerechnet die Leute, von denen sie sich distanzieren, die sie lieber nicht dabei haben wollen, die Sünder, die Zolleinnehmer oder wie es so heißt, die Leute, die als Sünder galten, die bei ihnen so in dieser Kategorie drin waren, es stört sie maßlos, dass ausgerechnet diese Leute zu Jesus kommen. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Ständig wird er von denen belagert, obwohl sie doch als die frommen Leute eigentlich die älteren Rechte haben oder wie auch immer das nennen will. Auf jeden Fall sind sie richtig. Und wenn jemand das Recht hat, bei Gott zu sein, bei Jesus zu sein, dann doch sie. Und dann fängt Jesus an und erzählt einfach eine Geschichte. Hören wir mal hin.
Was meint ihr? Einer von euch hat 100 Schafe und verliert eines davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Wüste zurücklassen? Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch, genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern.
Eine Geschichte, die durch alle emotionalen Tiefen und Höhen geht. Zuerst dieser Hirte, einer, der die Verantwortung hat für 100 Schafe. Keins soll fehlen, alle will er seinem Herrn heil zurückbringen. Und dann fehlt auf einmal eins und er ist richtig verzweifelt und geht los und sucht. Ja, er lässt 99 zurück, weil er denkt, die werden wohl schon zusammenbleiben oder für die sorgt der Hund. Ich muss nach dem einen gucken, was fehlt. Eine Geschichte, die wahrscheinlich die meisten von uns schon als Kinder gehört haben. Die ist so eingängig. 100 Schafe, eins fehlt und der Hirte geht los und sucht so lange, bis er es gefunden hat. Wie unwegsam das Gelände auch war und wie sich das Schaf vielleicht irgendwo verfangen hat und leise blökte, man kann sich das wunderbar ausmalen. Und dann findet er dieses eine Schaf und er nimmt es auf seine Schultern, er trägt es zurück. Und er ist nicht nur erleichtert für sich selbst und denkt, oh, das habe ich geschafft, alles wieder gut, sondern er will seine Freude unbedingt teilen. Er sagt allen anderen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wieder, lasst uns feiern. Und Jesus sagt, genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Eine Party im Himmel, weil ein Schaf wiedergefunden ist, weil einer zurückgekehrt ist, ein Sünder. Und Jesus will damit schon sagen, diesen Pharisäern, die da stehen, hey, diese Menschen, die ihr für verloren haltet, die sind für Gott unendlich wichtig. Gott freut sich, wenn sie zu mir kommen. Gott freut sich, wenn sie neue Beziehungen anknüpfen. Er freut sich, und da wird es dann doch etwas provokativ, darüber mehr als über 99 Gerechte. Also ich finde, das ist eine Zumutung für einen frommen Menschen, wenn er sich sagen lassen muss, Gott freut sich über diesen schrägen Typen da mehr als über dich. Also ich finde, da kitzelt er sie schon ganz schön und hat ihnen gesagt, was er sagen wollte. Diese Menschen sind Gott wichtig. Eigentlich könnte es jetzt fertig sein. Aber Jesus ist irgendwie noch nicht fertig. Er erzählt weiter. Hören wir weiter.
Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Wird sie dann nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken suchen, so lange, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Silbermünze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Das sage ich euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert.
Okay, nochmal die gleiche Geschichte in Grün. Man könnte ja sagen, naja gut, das erste war für die Männer und das zweite ist jetzt für die Frauen. Ist es das, dass Jesus einfach sagt, ja, ich will jetzt auch noch eine Geschichte für die Frauen erzählen? Sie ist nicht ganz so kuschelig und schnuckelig, wie man das so mit so einem Schäfchen erzählen kann, sondern einfach so Münzen. Auf der anderen Seite müssen wir ja ehrlich sein, wenn Geld fehlt, kann uns das schon ganz ordentlich in Unruhe bringen. Aber eigentlich fühlt es sich so an, es ist doch die gleiche Geschichte. Es geht was verloren und es macht sich jemand auf die Suche, in dem Fall die Frau, die in einem Haus ohne Fenster erstmal Licht anmacht, um wirklich in die letzte Ecke zu kommen, die den Besen schnappt, um zu gucken, hat es sich irgendwo verkrochen, bis sie es findet, bis sie auch dann ihre Nachbarinnen zum Feiern einlädt. Auch das wieder wie vorher. Was ist anders? Naja, statt 99 Schafe, die erstmal zurückgelassen werden, sind es jetzt nur 9 Silbermünzen und keine 99, die noch da sind. Macht das einen Unterschied? Und dann am Schluss, bei den Schafen hat es noch geheißen, es wird mehr Freude sein im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Und hier heißt es jetzt, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert. Punkt. Wo sind die Gerechten geblieben? Die 9 in dem Fall. Irgendwie doch nicht so ganz gleich. Jesus scheint irgendwie noch mehr im Schilde zu führen. Und er erzählt tatsächlich noch weiter. Hören wir weiter zu.
Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater: Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte: Wie viele Arbeiter hat mein Vater, und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich doch als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern.
Jetzt geht es nur noch um Menschen. Und damit rücken die Geschichten Jesu uns nochmal ein Stück näher. Auch eine Geschichte, die viel erzählt worden ist, die viel gemalt worden ist, weil sie so eindringlich ist. Landläufig der verlorene Sohn. Ich stelle mir diesen jungen Mann vor, so ein bisschen rebellisch, einer, dem es zu eng wird zu Hause und der sagt: Ich muss jetzt mal endlich was anderes erleben. Und er will ausbrechen und trifft dabei auf einen ausgesprochen verständnisvollen Vater, der ihm den Weg ebnet, mit dem, was er hat, zu machen, was er will, ohne dass der Vater darauf weiter Einfluss nimmt. Und er geht weg. Er ist weit weg, ein anderes Land, und man kann nur ahnen, was das für den Vater bedeutet. Eins unterscheidet sich in dieser Geschichte ganz deutlich. Ist der Hirte nach dem Schaf suchen gegangen? Denn das Schaf hätte alleine nicht zurückgekonnt. Ist die Frau suchen gegangen nach dem Geldstück? bleibt der Vater erstmal ganz zurückhaltend. Er setzt nicht alle Hebel in Bewegung, um seinen Sohn wiederzubekommen. Er setzt nicht alle Hebel in Bewegung, um rauszukriegen, wo er denn ist und um ihn zu überzeugen, dass es doch zu Hause am besten ist. Nein, er hat einen ganz großen Respekt vor der Entscheidung seines Sohnes. Das kommt ja in den besten Familien vor, dass Kinder manchmal ausbrechen, dass sie ganz andere Wege gehen, als die Eltern sich das vorgestellt haben und das für die Eltern echt schwer ist, auszuhalten. Und dieser Vater hier, der hält es aus. Der fängt nicht an zu zerren und zu ziehen, sondern er hat ganz großen Respekt vor der Entscheidung des Sohnes. Er weiß, sein Sohn ist kein Schaf und sein Sohn ist auch nicht irgendein Gegenstand, den er besitzen würde, sondern sein Sohn ist ein echtes Gegenüber mit eigenen Entscheidungen. Und der Vater weiß, nur wer weggehen darf, der kann auch wiederkommen. Nur der kann den Weg aus freien Stücken zurückkommen, dann, wenn für ihn die Zeit richtig ist. Und diese Zeit kommt für den Sohn. Durch eine Hungersnot kommt er so richtig an seine Grenzen. Der Leidensdruck wird so groß, dass er sich doch erinnert an sein Zuhause und dass er weiß, er hat alles gehabt. Er hat sein Erbe verspielt. Es ist nicht mehr da. Er hat keine Rechte mehr und er will nichts anderes als einfach als Tagelöhner bei seinem Vater arbeiten. Und dann sieht er auf dem Weg nach Hause einen Vater, der da schon steht und nach ihm Ausschau hält. Ein Vater, der wohl immer mal wieder rausgegangen ist, geguckt hat, auch an diesem Tag, weil er so eine unglaubliche Sehnsucht hatte nach diesem Sohn, der weit weg war. Und als er ihn dann sieht, dann vergisst er alle Würde, allen Stolz, alles gute Benehmen. Er rennt los auf den Sohn zu und nimmt ihn in den Arm, küsst ihn und ist einfach ihm zugewandt von Herzen, bevor der Sohn sein Sprüchlein aufsagen kann, wenn man so will. Denn dann sagt er das, was er sich vorgenommen hat zu sagen, aber es ist eigentlich schon ganz egal, weil der Vater mit seiner riesengroßen Liebe ihn in die Arme genommen hat und weil der Vater ihm alles wieder schenkt. Ein Kleid, einen Ring, der etwas auch zu tun hatte mit den Rechten als rechtmäßiger Erbe, Schuhe an die Füße, die ihn unterscheiden von den einfachen Arbeitern. Und dann wird so richtig gefeiert. Das gemästete Kalb, das auf die ganz besondere Gelegenheit gewartet hatte. Und es werden Leute eingeladen und es gibt ein richtig, richtig großes Fest. Weil einer den Rückweg geschafft hat, weil einer umgekehrt ist. Und das Gleichnis endet wie die anderen mit diesem "Freut euch mit mir, da ist einer, der verloren war, wieder zurückgekommen." 3 Gleichnisse, in denen etwas Verlorenes zurückkommt. Eigentlich ist es jetzt rund. Und Jesus ist immer noch nicht fertig. Hören wir weiter.
Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte: "Was ist denn da los?" Der antwortete: "Dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat." Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater: "So viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber du hast mir noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten." Da sagte der Vater zu ihm: "Mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden.
Drinnen wird gefeiert, draußen ist dicke Luft. Der ältere Sohn kommt nach Hause. Der ältere Sohn, der es nicht über die Lippen bringt, diesen Menschen, der da zurückgekommen ist, Bruder zu nennen, sondern nur sagt, dein Sohn da. Einer, der eigentlich immer alles richtig gemacht hat. Einer, der brav war. Einer, der immer seine Pflichten erfüllt hat. Einer, der zu Hause geblieben ist und sich um den älter werdenden Vater gekümmert hat. Also ein Musterknabe. Alles richtig gemacht, aber irgendwie verloren im Richtigmachen. Verloren im Bravsein. Verloren in seiner Selbstgerechtigkeit. Und in diesem Gespräch mit dem Vater wird ihm deutlich gemacht, dass er gar nicht alles ausgeschöpft hat, gar nicht die Freude ausgeschöpft hat, die er hätte haben können und haben dürfen, weil er so auf die Arbeit und das Richtigmachen fixiert war. Als gestern bei dem Austauschgeburtstag zwei Leute anfingen zu tanzen, sagte neben mir jemand, das hätten wir früher nicht gedurft. Und im Nachsatz kam sofort danach, aber warum eigentlich? Und ich denke, da ist auch ganz viel geprägt gewesen, mach alles richtig. Mach bloß keinen Fehler, damit du Gott gefällst. Aber ich finde es beeindruckend, wie der Vater, genauso wie er bei dem anderen Sohn, bei dem jüngeren Sohn, vor die Tür gegangen ist und ihm entgegengegangen ist, so geht der Vater auch für seinen älteren Sohn vor die Tür. Er denkt nicht nur, na, der wird sich schon irgendwie einkriegen, sondern er ringt um diesen Sohn genauso wie um den anderen. Die Entscheidung, was der Sohn dann macht, der Ältere, die bleibt offen. Findest du dich irgendwo in dieser Geschichte? Als jemand, der vor Gott weggelaufen ist? Als jemand, der auf dem Weg ist nach Hause? Oder als jemand, der sogar wieder angekommen ist und das richtig feiert? Oder findest du dich vielleicht auch in der Rolle des Älteren? Der denkt, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich erinnere mich in meinen jungen Jahren, wenn dann so Leute sich bekehrt hatten und so eine richtig drastische Geschichte zu erzählen hatten, mit 180-Grad-Wendung inbegriffen. Manchmal, ich hätte nicht ihr Leben leben wollen, zugegeben, aber ein bisschen neidisch war ich doch auf sie, denn die hatten so richtig was zu erzählen. Und was hatte ich schon zu erzählen? Aber manchmal ist der Weg zum Herzen des Vaters weiter, wenn man gar nicht weggegangen ist. Weil man vielleicht ganz viel versucht hat, richtig zu machen und darüber die echte Herzensbeziehung zum Vater auf der Strecke geblieben ist. Wenn ich diese Geschichte mit dem offenen Ende höre, dann wünsche ich ihm das so, dem älteren Sohn, dass er die Kurve kriegt, dass er sich einen Ruck geben kann und mitfeiern. Aber noch ist die Entscheidung offen und ist auch da, wo wir an solchen Stellen stehen, immer wieder offen. Denn auch da ist es ja manchmal gar nicht so viel anders wie damals bei den Pharisäern. Man hat so seine Gemeindekultur, man weiß so, wer dazugehört. Und dann kommt vielleicht jemand, der ist ganz anders und der benimmt sich anders oder bringt was ganz anderes mit oder stört irgendwie. Und dann denkt man vielleicht schon manchmal heimlich, still und leise, nee, der muss sich jetzt schon hier anpassen. Wir haben hier die älteren Rechte und wir haben schon viele Jahre lang Gemeindebeitrag bezahlt und da muss der erstmal hinkommen, wo wir sind. Aber nein, Jesus stellt das mit seinem Gleichnis völlig auf den Kopf. Und ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen innerlich und noch mal dieses ganze Kapitel sehen. Das verlorene Schaf, der verlorene Groschen und die beiden verlorenen Söhne. Und ich habe eben gesagt, da ging es los mit 99 sind richtig, ein schwarzes Schaf, wenn man das so sagen will. 9 Geldstücke sind noch da, 1 ist verloren. Im dritten Gleichnis 1:1. Und ob der zweite nicht verloren ist, das stellt man dann doch sehr stark in Frage. Mir kommt das so ein bisschen so vor, als würde Jesus die Pharisäer erstmal doch noch ganz nah an ihrem vertrauten Weltbild abholen. Es gibt so einzelne schwarze Schafe. Und ja, die sind Gott aber wichtig. Das ist so das Erste. Aber dann lockt er sie so Schritt für Schritt weiter von Gleichnis zu Gleichnis und am Ende stellt er ihnen quasi die Frage, seid ihr nicht genauso verloren? Habt ihr es nicht genauso nötig, zum Vater umzukehren? Und er lässt sie selber nach der Antwort suchen und gibt sie ihnen nicht schon vor. Wen möchtest du beim Feiern dabei haben? Gott möchte alle dabei haben. Und wenn die Überschrift unserer Predigtreihe, die heute zu Ende geht, heißt, wie Jesus von Gott erzählt, dann erzählt Jesus von einem Gott, der sich nach Gemeinschaft sehnt. Jesus erzählt von einem Gott, der auf niemanden verzichten möchte, wirklich auf niemanden. Und der doch eigene Entscheidungen und eigene Wege respektiert. Ein Gott, der seine Freude teilen will und ein Gott, bei dem gefeiert wird. Dieser Gott lädt dich und mich ein zu seinem Fest. Bei Gott sind alle willkommen, heißt es, alle. Ja, und sie sind nicht nur alle willkommen, sondern ohne dich und mich fehlt Gott was. Das Buffet ist schon angerichtet. Die Girlanden hängen, die Musiker stimmen ihre Instrumente. Bist du dabei? Gott sehnt sich nach dir. Amen.